Irgendwas mit Energie. Der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Mein Name ist Christian Senus. Ich bin Chefredakteur bei Energate und bei mir ist heute ein Teil des Berliner Teams mit Lisa Marx. Hallo Lisa.
Hallo.
Und Carsten Kloth. Hallo Carsten.
Hallo Christian.
Schön, dass ihr dabei seid heute. Heute ist das reine Berliner Team hier in der Runde vertreten. Aus Gründen kann man sagen, denn bis Montag mussten die insgesamt 16 Arbeitsgruppen von CDU, CSU und SPD, die gemeinsam am Koalitionsvertrag arbeiten, ihre Ergebnisse abliefern. Die Parteien hatten sich Verschwiegenheit verschrieben. Da muss man auch sagen, das hat ja ganz gut geklappt. Da wurde vorher eigentlich ja nichts großartig ausgeplaudert. Aber das hielt dann nur bis zum Dienstag und dann flatterten die Papiere durch Berlin, kann man eigentlich ja schon sagen. Es waren dann plötzlich alle Papiere der einzelnen Arbeitsgruppen nach und nach dann zu erhalten. Auch wir haben sie gekriegt und haben sie intensiv studiert. Und ja, lasst uns mal heute gemeinsam reingucken. Und Carsten, es gibt ja, ich habe es gesagt, 16 Arbeitsgruppen, 256 Politikerinnen und Politiker waren beteiligt. Unterschiedliche Arbeitsgruppen haben sich auch mit Energiethemen beschäftigt, da kommen wir gleich dazu. Lass uns aber eben mal mit der klassischen Arbeitsgruppe, die Arbeitsgruppe 15, die sich mit Klima- und Energiethemen beschäftigt hat, anfangen. Die haben jetzt ein, ich glaube, 11-seitiges Papier vorgelegt.
Das war, ja.
Mit ihren Vorstellungen zur Energiepolitik der nächsten 4 Jahre. Wenn man vielleicht zum Einstieg einmal ganz kurz so von oben drauf guckt. Also eine Revolution sehen wir da erstmal nicht.
Nein, ich denke, die großen Schlachten, die werden noch an anderen Stellen geschlagen, im Bereich Finanzen und Steuern, im Bereich Migration und so weiter. Das wissen wir. Nichtsdestotrotz war das eine interessante Lektüre, denn es wurde schon deutlich, an welchen kleinen Details und Stellschrauben noch Uneinigkeit herrscht, wo Einigkeit herrscht. Da können wir gleich mal so ein bisschen durchgehen durch die Punkte. Das wird ein kleiner Ritt, denn es sind viele Punkte. Aber ich denke, das ist dann doch für unser Publikum sehr interessant.
Lass uns mal reingucken. Lass uns mal oben anfangen. Klimaziel, Klimaneutralität, da rütteln SPD und Union nicht dran.
Da rütteln sie nicht dran. Da sind sie sich grundsätzlich einig. Beim Ziel der Klimaneutralität 2045 bleibt es. Das war ja auch schon bekannt aus dem Sondierungspapier. Es gibt andere Sachen, die sind leicht umstritten. Und zum Beispiel, ob CO2-Reduzierung in Partnerländern angerechnet werden darf. Das ist so ein Thema, das wünscht sich dann die CDU, dass wenn man die eigenen Ziele nicht schafft, dass man vielleicht Projekte in anderen Ländern unterstützt zur Klimareduzierung und das anrechnet. Die SPD hingegen, die möchte den Vorschlag der EU zum 2040-Ziel in Höhe von -90% gegenüber 1990 unterstützen. Da gibt es allerdings auch in der EU noch keine Einigung, muss man dazu sagen. Also generell muss man das Papier so lesen, dass es Passagen gibt, die sind geeint und welche, die sind nicht geeint. Die stehen dann in eckigen Klammern, sind farblich unterlegt. Rot hat dann die SPD eingefügt, blau die CDU und CSU. Das sieht man zum Beispiel bei dem Thema Neustart der Energiewende. Da haben wir ja gerade so eine kleine Grundsatzdiskussion. Brauchen wir einen Neustart in der Energiewende? Und diesen Zusatz mit einem Neustart, der ist in eckigen Klammern gesetzt, blau von der CDU. Also das wollten die da reingeschrieben haben. Das ist ein kleines klassisches Beispiel. Auch andere Themen sind teilweise oder wenig umstritten. Wenig umstritten ist das Thema Emissionshandel. Da möchte die Union negative Emissionen nach und sogenannte Artikel 6 Credits im europäischen Emissionshandel berücksichtigen. Daraus möchte sie quasi dann über 2038 hinaus Zertifikate generieren lassen, die dann von der Industrie genutzt werden können. Eigentlich soll ja 2038 da schon Schluss sein mit der Ausgabe frischer Zertifikate. Aber ansonsten herrscht zwischen beiden Parteien oder Gruppen Einigkeit, dass der europäische Emissionshandel vorangebracht werden soll. Vom Klimageld an der Stelle liest man allerdings nichts. Das hatte sich ja bei unserem Kanzler in Spee, Friedrich Merz, im Wahlkampf noch ein bisschen anders angehört teilweise. Jetzt gibt es eine Formulierung, die sagt, man will bürokratisch und sozial gestaffelte Entlastungen und Förderungen beim Wohnen und bei der Mobilität auf den Weg bringen, wie immer das dann im Einzelfall ausschaut. Weitestgehend geeint auch das Thema Energiepreise, das wussten wir auch schon aus dem Sondierungspapier, Stichwort 5 Cent kWh bei den Stromkosten Entlastung. Dazu soll die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden und die Umlagen sowie Netzentgelte, die sollen dauerhaft reduziert werden. Interessant, dass da auch schon einige Zahlen in der angehängten Kostenkalkulation dabei sind. Also 2025 veranschlagen die für diese Entlastung die Parteien 10 Milliarden Euro. Bis 2028 steigt das dann auf fast 15 Milliarden jährlich. Da sieht man schon, wo die KTF-Milliarden hinfließen werden und wie schnell sich das der Topf leeren wird.
Darüber haben wir ja schon gesprochen, da geht es relativ schnell dahin. Also das sind ja auch einige Punkte, die auch sowohl im Sondierungspapier schon drin standen und auch viele Punkte, die ja eigentlich auch die Ampel ähnlich verfolgt hat, entweder selbst im eigenen Koalitionsvertrag schon drin hatte oder eben jetzt diese Punkte Strompreissenkung ja zuletzt eigentlich noch auf den Weg bringen wollte. Dann haben sogar Grüne, SPD und Union noch gemeinsam darüber verhandelt, ob das noch vor der Bundestagswahl klappt. Also eine Revolution ist da nicht. Interessant, dass über dieses Wort Neustart ja irgendwie noch gestritten wird, weil ob das jetzt drinsteht oder nicht, ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Der Union wäre es wichtig, dass man sagt, ja, jetzt machen wir aber bei der Energiepolitik mal alles anders. Das wird dann einmal gesagt und wenn man dann in die Papiere reinguckt, sieht man, so viel Neues ist gar nicht drin.
Genau, also zum Beispiel das Thema Industriestrompreis, da wurde jetzt auch schon lange drüber diskutiert. Das steht drin, das soll kommen für energieintensive Unternehmen. Gleichzeitig soll die Gasspeicherumlage für alle abgeschafft werden. Da will ich dann gleich auch nochmal drauf eingehen. Etwas näher zum Schluss unseres Podcasts. Umstritten ist noch, ob es konventionelle Gasförderung in Deutschland im Inland geben soll. Dass die CDU für oder die Union. Recht unumstritten ist das Thema Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, die soll weitergetrieben werden. Die Union möchte naturschutzrechtliche Ausgleichs, den Ausgleich bei Projekten der Energiewende, auf den möchte sie verzichten. Mhm. Spannend würde ich sagen, ist das Thema Netze. Wir reden gerade über den möglichen Neustart der Energiewende. Also da gibt es eine Formulierung, dass die Entwicklung einem kritischen Monitoring unterzogen werden soll. Also das kann man eben vor dem Hintergrund dieser Debatte um den Neustart und angesichts auch sinkender Strombedarfsprognosen durchaus lesen, hat unser Kollege Ron David Heinen diese Woche auch gemacht. Also dass dieses Monitoring, das soll eben Auskunft über den zu erwartenden Strombedarf, den Stand der Versorgungssicherheit, Netzausbau, Ausbau der Erneuerbaren und so weiter als Grundlage für die weitere Arbeit geben. Und ich würde sagen, eine Bestandsaufnahme zum Start einer neuen Regierung, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Das gibt es immer. Aber die gegenwärtigen Ausbauziele, die werden hier schon indirekt in Frage gestellt. Und diese Grundsatzdebatte über den Ausbauzielen bei Netzen und auch bei den Erneuerbaren, also die scheint durchaus eröffnet.
Ja, also das merkt man natürlich auch bei vielen öffentlichen Diskussionen momentan. Es gibt im Prinzip ja vor allem im Wärmebereich durch den schleppenden Ausbau der Wärmepumpe, im Verkehrsbereich, durch die Delle bei der Elektromobilität und bei der schwierigen Situation in der Industrie momentan eben nicht den erwarteten Anstieg beim Stromverbrauch in Deutschland. Und dadurch gibt es natürlich verschiedene Akteure, die eben Netze planen, die aber auch eben drüber nachdenken, wie geht es beim Offshore-Ausbau weiter zum Beispiel. Die denken natürlich darüber nach, müssen wir das Tempo jetzt gleich halten oder nicht? Aber das wäre sozusagen eine Anpassung an die aktuelle Situation im Strommarkt. Ich habe mir den Erzeugungsbereich noch mal ein bisschen näher angeguckt und da geht zumindest jetzt nicht draus hervor, dass es so einen richtigen Fadenriss geben soll. Also muss man sagen, das sind natürlich jetzt 11 Seiten, bei der die komplette Energiewirtschaft einmal von links nach rechts durchgesprochen wird. Es ist auch natürlich nicht alles im Detail geregelt. Das wird dann eben noch passieren, wenn die Parteien tatsächlich zusammenfinden. Aber es gibt ein Festhalten am erneuerbaren Ausbau. Da wird an einzelnen Punkten wird noch ein bisschen miteinander gerungen. Zum Beispiel, ob bei der Onshore-Windkraft es bei einem 2% Flächenziel für jedes Bundesland bleibt, wo Onshore-Windräder geplant oder Flächen ausgewiesen werden sollten. Die SPD sagt ja, die Unionsseite sagt nein. Genauso auch bei der Offshore-Windkraft, da ist eben die Frage, hält man an dem großen Ziel 70.000 Megawatt bis 2045 in der deutschen Nord- und Ostsee fest oder ist das vielleicht zu viel? Weil wenn man so viele Windräder in die Meere stellt, dann gibt es auch Verschattungseffekte. Das ist also jetzt kein grundsätzliches Rütteln am erneuerbaren Ausbau, sondern eher guckt man nochmal drauf, was sind eigentlich die Konsequenzen dessen, wenn man so stark ausbaut. Natürlich, wenn man weniger Windräder hat, dann kann man auch die Netze gegebenenfalls etwas kleiner dimensionieren, Kosten einsparen, weil Bezahlbarkeit ist natürlich schon ein ganz, ganz großes Thema jetzt in den Koalitionspapieren. Wir sehen aber auch zum Beispiel jetzt nicht mehr die Absicht, die vorher die FDP in den alten Koalitionsvertrag reinformuliert hat, dass das EEG abgeschafft werden soll. Es findet sich lediglich ein Ziel drin, dass die Erneuerbaren sich perspektivisch am Markt refinanzieren sollen. Aber das ist jetzt aktuell noch relativ unkonkret gehalten. Konkreter ist es eher, dass wahrscheinlich auf dem Weg dahin sich die Erneuerbaren stärker am Markt orientieren sollen, dass sie netzdienlicher werden müssen. Und auch das sind eigentlich alles Pfade, die unter der Ampelregierung schon eingeschlagen worden sind. Also so richtig viel Neues gibt es eigentlich an der Stelle auch nicht wirklich.
Also ich habe noch zwei kleine Streitpunkte auf meinem Zettel. Das ist die Frage Erdkabelvorrang bei den Übertragungsnetzen. Das möchte die SPD tendenziell beibehalten. Die Union will wo immer möglich auf Freileitung setzen. Und auch beim Thema Strompreiszonen-Split ist offenbar noch nicht alles klar. Die SPD will die Ausgestaltung von Stromgebotszonen unter Effizienzgesichtspunkten prüfen, so heißt es im Papier. Die Union will auf jeden Fall an einer einheitlichen Stromgebotszone festhalten.
Bisschen mehr knirscht es tatsächlich bei den Kraftwerken. Wenn man da mal drauf guckt, da gibt es in einem Punkt noch Einigkeit, und zwar, dass als Sicherheitsbackup für die erneuerbaren Energien jetzt möglichst schnell Gaskraftwerke entstehen sollen. Daran hat die letzte Regierung lange, lange geknapst und hat es nicht mehr hingekriegt. Jetzt steht ein Ziel drin, das auch im Sondierungspapier schon so formuliert war, von 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke bis 2030. Das Ganze soll irgendwie pragmatisch, möglichst technologieoffen auf den Weg gebracht werden und vor allem relativ schnell. Also da ist man sich noch einig. Aber
sportlich.
Ja, das ist sehr sportlich. Es ist eigentlich fast schon unrealistisch. Jetzt muss man allerdings nach Nordrhein-Westfalen gucken. Da gibt es ein festgelegtes Ausstiegsziel 2030. Da müssen also tatsächlich, um die Versorgungssicherheit zu wahren, möglichst schnell Kraftwerke entstehen. Ich habe da meine Zweifel, dass es bis 2030 gelingt. Union und SPD wollen generell bundesweit am Kohleausstiegsjahr 2038 festhalten, so wie es damals die Kohlekommission ja eigentlich auch beschlossen hatte. Also auch da keine Revolution. Allerdings gestritten wird über die Rolle von CCS. Das war aber auch schon vor der Bundestagswahl so. Jetzt geht es entsprechend weiter. Die Union möchte gerne auch die CO2-Abscheidung an Gaskraftwerken zulassen. Das wäre sozusagen die alternative Technologie zum Einsatz von Wasserstoff. Die SPD lehnt das ab. Die möchte den Weg nicht mitgehen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, um das jetzt momentan noch gerungen wird, das noch relativ strittig ist. Und die Union hat auch einen Absatz zum Thema Kernenergie in das Energiepapier hineingeschrieben. Da steht nicht nur drin, das Ziel, dass Deutschland bei Fusionsreaktoren Vorreiter werden soll und andere Nukleartechnologien neuer Generation möglichst, dass Deutschland da am Ball bleibt, sondern es ist auch nochmal die Wiederinbetriebnahme der bereits abgeschalteten und bereits deutlich im Rückbau befindlichen Kernkraftwerke steht nochmal mit drin. Ja, das ist so ein Punkt, da schütteln tatsächlich, glaube ich, in der Energiebranche schütteln einige dann doch eher den Kopf.
Also fast alle Fachleute schütteln inzwischen mit dem Kopf, wissen, wie weit der Rückbau auch fortgeschritten ist, dass man eigentlich dann komplett neue Kraftwerke bauen müsste. Das ist eigentlich unisono, wird das festgestellt. Ich denke, da muss die Union einfach auch ihrer Wählerschaft was bieten. Ob es so kommt, also da habe ich wirklich meine Zweifel.
Vielleicht ist das auch ein Thema, das man sozusagen auf den Tisch legt, denn jetzt ab heute Freitag tritt die große 19er-Gruppe, wie sie genannt wird, zusammen. Also im Prinzip die Parteispitzen, die jetzt diese Papiere versuchen zusammenzubringen. Da bringt natürlich auch jeder irgendwo mal so einen Punkt noch mit rein, wo man weiß, da tue ich dem anderen auch ein bisschen weh, das ist Verhandlungsmasse. Und da liegt auch noch eine Karte auf dem Tisch jetzt beim Gebäudeenergiegesetz. Lisa, und das hast du dir ja vor allem angeguckt. Ganz interessant. Damit haben sich zwei Arbeitsgruppen beschäftigt. Also einmal die Arbeitsgruppe Infrastruktur, Bauen, Verkehr und eben die Energiegruppe. Und oha, Überraschung, die beiden Arbeitsgruppen kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen oder Einschätzungen bei der Frage, wie wollen wir eigentlich mit dem Gebäudeenergiegesetz weiter verfahren. Einig ist sich die Union in beiden Gruppen, nämlich, dass es abgeschafft werden soll. Die SPD ist sich da aber nicht einig, weil vor allem die Energiepolitikerinnen und Politiker da andere Vorstellungen haben. Lisa, du hast es dir genauer angeguckt. Wie steht es ums Gebäudeenergiegesetz?
Ja, also nach wie vor findet sich sowohl in der Energiegruppe als auch in der Baugruppe die Formulierung der Union, das Heizungsgesetz abschaffen zu wollen. Die SPD ist da in der Energiegruppe deutlich milder unterwegs und formuliert es nicht so radikal, sondern es steht eine Novelle oder eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes an. Während der SPD eine sozialverträgliche Heizungswende, Wärmewende wichtig ist, geht es der CDU mehr darum, die Betrachtung der Emissionen zu ändern, und zwar hin zu einer langfristigen Emissionseffizienz. Also es soll weniger das Einzelgebäude im Vordergrund stehen als die gesamte Emissionseffizienz. Und einig ist man sich hingegen darüber, dass das Ganze technologieoffen gestaltet sein soll und auch, dass die Heizungsförderung weiter Bestand hat. Also der Knackpunkt ist eigentlich letzten Endes, wie soll das Ganze heißen? Wird es wirklich abgeschafft und kommt unter einem neuen Namen heraus? Das ist ja eher die Tendenz der Union. Oder bleibt man beim Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz und reformiert es lediglich? Es ist natürlich auch wichtig, oder wo es dann weiter auch noch Knackpunkte gibt in dem ganzen Kontext, ist die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Das ist ja für Stadtwerke und Energieversorger besonders relevant. Hier wird ja schon lange eine deutlich höhere Ausstattung des Ganzen verlangt, aufgrund des hohen Transformationsbedarfs eben in den Wärmenetzen. Der VKU fordert hier oder hat ja hier immer wieder gefordert, mindestens 3,4 Milliarden jährlich. Und zumindest die SPD kommt diesem Wunsch nach und hat tatsächlich 3,5 Milliarden Euro ins Energiepapier geschrieben für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Wie gesagt, das ist in Rot formuliert, steht auch noch in eckigen Klammern. Auch das wird jetzt die 19. Runde wahrscheinlich weiter verhandeln müssen. Auch, ihr hattet das schon angesprochen, die Gasinfrastruktur ist auch in der Energiegruppe ein großes Thema. Auch hier findet sich im Wärmekapitel eigentlich ein Konsens, aber es kommt, der Teufel steckt eben im Detail, während die Union dafür plädiert, die Gasnetze zu erhalten, will die SPD nur notwendige Gasnetze erhalten. Also ja, an sich natürlich, okay, man kommt überein, die Gasinfrastruktur wird weiterhin wichtig sein, ja, aber wo genau und wie genau, das ist halt noch nicht geklärt. Und ja, wir haben natürlich auch Einschätzungen aus der Branche dazu erhalten, also der Bundesverband Wärmepumpe ist natürlich überhaupt nicht amüsiert darüber, dass sich nach wie vor diese doch sehr ja, populistische oder radikale Formulierung der Abschaffung tatsächlich auch in diesem Ergebnispapier von Bau und Energie findet, dass die Union dabei bleibt, weil damit sei halt niemandem geholfen. Das würde die Bürger verunsichern und halt auch ja, die Branche, die Wirtschaftlichkeit der Branche in Frage stellen oder deren Wirtschaftsergebnisse. Und umgekehrt. Wir hatten ja diese Woche auch die BDEW-Chefin Kerstin André bei uns im Energate Web Talk und auch sie meinte dort eben, naja, es wird die Frage sein, wie das Ganze genannt werden wird und letzten Endes wird es auf eine Entschlackung hinauslaufen, was ja auch verschiedenste Energieverbände, unter anderem auch der BDEW, befürworten, dass es einfach eine Entbürokratisierung gibt, eine Entschlackung des Ganzen, weil mittlerweile gibt es so viele Abbiegungen in diesem Gesetz, die man nehmen kann als Verbraucher, Verbraucherin, dass gar niemand mehr weiß, ja okay, wo komme ich am Schluss eigentlich raus bei meiner Förderung und für was soll ich mich eigentlich entscheiden? Genauso auch, dass man ja eine bessere Verzahnung von Wärmeplanung und auch Heizungsgesetz haben möchte. Wie das Ganze aussehen soll, steht noch nicht in dem Ergebnispapier. Auch darauf werden sich wohl die Spitzen verständigen müssen, beziehungsweise werden wir dann nach der Regierungsbildung erfahren.
Es ist schon interessant, was ja letztendlich darin steht, beziehungsweise was nicht drin steht, weil man wird ja gar nicht so hundertprozentig schlau aus dem, was zum Gebäudeenergiegesetz da jetzt tatsächlich eigentlich drinsteht. Bei der Unionsseite, wenn man da nochmal auf die Formulierung eben drauf guckt, dann sieht man, ja, die Botschaft ist klar, das Heizungsgesetz soll abgeschafft werden, aber die Frage ist natürlich, was kommt dann? Also eine langfristige Betrachtung der Emissionseffizienz klingt natürlich ein bisschen danach, man geht weg von der Einzelgebäuderegelung, sondern zu einem Sektorziel wahrscheinlich und das begleitet man dann mit einer CO2-Bepreisung, gegebenenfalls auch mit einer scharfen CO2-Bepreisung und eben mit Förderung. Aber der Effekt, das ist natürlich dann fraglich. Was heißt das eigentlich dann tatsächlich auch in der Umsetzung? Weil dann muss Politik auch bereit sein, einen stark ansteigenden und hohen CO2-Preis auszuhalten. Und dann reden wir nicht nur über die deutsche Politik, weil die Emissionshandel im Gebäude- und im Verkehrsbereich, der wird überführt in das europäische System. Das heißt, wir reden dann zum Beispiel auch eben mit den osteuropäischen Staaten, die gegebenenfalls für fossile Wärmeenergieträger einen relativ hohen CO2-Preis aushalten müssen. Also da darf man ja durchaus gespannt sein. So ein bisschen Gemeinsamkeiten liest man schon raus, dass man weg will von gezielten erneuerbaren Vorgaben. Es gibt ja im bestehenden Gebäudeenergiegesetz diese berühmte Reihe im Paragraph 71. Erfüllungsvorgaben, wo zu jeder einzelnen Technologie irgendwas gesagt wird. Da kann man natürlich davon ausgehen, dass das wegfallen soll. Also diese hohe Komplexität und eben tatsächlich den Menschen sehr genau vorschreiben, welche Technologie sie einsetzen dürfen und welche nicht. Ich glaube, da zielt auch der Vorschlag der SPD darauf, dass man sagt, die CO2-Vermeidung soll zur zentralen Steuerungsgröße werden. Also es wird deutlich mehr in Richtung, welchen CO2-Ausstoß hat dein Haus und nicht mehr so sehr, wie viel Erneuerbare wandern in dein Haus hinein. Gehen in diese Richtung und ja, das wird auf jeden Fall, glaube ich, noch ein relativ hitziges Thema.
Ja, da haben wir natürlich auch noch EU-Vorgaben im Hintergrund, die kommen werden. Da geht es dann auch um die Gebäudeeffizienz und letztlich um die Gebäudehülle. Also da darf man nochmal gespannt sein, wie das denn umgesetzt wird und ob da der nächste Gebäudehammer droht, dann unter anderen Voraussetzungen und unter einer anderen Handschrift. Ich denke, dass da noch viel Musik drin ist.
Apropos Musik, Lisa, du hast ja auch die anderen Papiere nochmal angeguckt aus den anderen Arbeitskreisen, um zu gucken, was steckt da eigentlich noch für den Energiesektor drin. Und da gibt es ja auch noch weitere Papiere, wo man durchaus auch einiges rauslesen kann, was für Energieunternehmen, für Stadtwerke vor allen Dingen auch Relevanz hat.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir zu dem Punkt kommen, abschließend noch ganz kurz zum Heizungsgesetz beziehungsweise zum Gebäudeenergiegesetz als Ganzes. Es wird natürlich auch spannend werden, wer dafür in Zukunft überhaupt zuständig ist. Und das zeigt ja dieser Konflikt vielleicht auch oder diese Uneinigkeit unter den eigenen einzelnen Arbeitsgruppen. Wird das gegebenenfalls tatsächlich im Bauministerium angesiedelt werden? Wird es in Zukunft überhaupt noch ein Wirtschafts- und Klimaministerium geben, wo es gegebenenfalls angesiedelt ist oder wandert Energie wieder zum Umweltministerium. Also auch das könnte vielleicht schon ein Vorbote darauf sein, dass wir ja auch eine komplett neue Ministeriumsstruktur haben werden, die uns dann auch im Politikressort weiterhin viel beschäftigen wird. Aber ja, zurück zu einem weiteren sehr spannenden Ergebnispapier, das tatsächlich vor allem die Kommunalwirtschaft sehr stark beschäftigt haben dürfte, nämlich die Arbeitsgruppe Finanzierung, Haushalt und Steuern hat sich zu der Altschuldenlast von Kommunen Gedanken gemacht. macht. Und hier geht es vor allem darum, auch hier ist man sich nicht einig, es geht darum, dass die SPD ja noch in der alten Bundesregierung gemeinsam mit den Grünen einen Gesetzentwurf vorgelegt hat und eingebracht hat, der eine Grundgesetzänderung zum Ziel hatte, dass nämlich der Bund einmalig die Hälfte der kommunalen Altschulden übernehmen darf, um eben die Kommunen zu entlasten, auch mit Blick darauf, dass Milliardeninvestitionen ja weiterhin anstehen in die Infrastruktur und viele Kommunen und auch Kommunalunternehmen dementsprechend schon an ihre Grenzen geraten. Das Ganze ist aber dann Ende Januar nicht mehr durch den Bundestag durchgegangen, weil auch hier hätte man eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, weil es ja das Grundgesetz betrifft und das war einfach nicht möglich zu erzielen für die damals verbliebene Restampel. Jetzt ist natürlich umso weniger überraschend, dass in der Finanzierungs- oder Finanzarbeitsgruppe die SPD genau das erneut vorschlägt, auf Grundlage dieses Gesetzesentwurfs und dieser Grundgesetzänderung die Altschuldenlast von Kommunen quasi zu erleichtern und abzufedern. Interessanterweise ist in diesem Energiepapier nicht nur blauer Widerstand zu lesen, also von der Union, sondern tatsächlich meldet sich ganz konkret die CSU zu Wort, was in den anderen Papieren uns bisher so nicht untergekommen ist, sondern da wird einfach in Blau formuliert und Blau heißt, es kommt von der Union. Hier melden sich aber wirklich die Christsozialen zu Wort und die halten davon nichts. Die möchten diese Grundgesetzänderung nicht als Grundlage haben, um die Altschuldenproblematik zu lösen. Ihnen ist dieser Stichtag, der in dieser Grundgesetzänderung vorgesehen ist, nämlich der 31.12.2023, auf Grundlage dessen werden die Schulden berechnet. Das möchten Sie nicht drin haben. Sie möchten auch nicht, dass die Altschuldenlast auf Grundlage von Liquiditätskrediten gelöst wird. Davon halten die Christsozialen nichts. Stattdessen werben Sie halt für den Bundesfinanzausgleich und für ein weiterhin föderales, gerechtes Ausgleichssystem. Also Ihnen geht es auch darum, dass man eben diese föderale Kompetenz nicht durchbricht und das nicht anfasst einfach. Ganz konkret, wie Sie sich stattdessen, außer dem Bundesfinanzausgleich, wie Sie sich das ganze System vorstellen und vor allem, wie eine Reform dessen aussehen soll, da fehlt es an gewissen Details, das geht nicht so tief. Und ja, das wird auf jeden Fall ein großer Punkt sein, der noch verhandelt werden wird. Denn ich meine, wir alle wissen auch, ja, durch das Sondervermögen hat sich die neue Bundesregierung Spielraum verschafft. Da werden auch die Länder davon profitieren und auch die Kommunen. Und das ist ja auch extra, das zielt auch extra darauf ab, dass die Kommunen eben die Wärmewende finanzieren können. Eines der größten Finanzierungsthemen. Aber das wird ja bei Weitem nicht reichen. Von dem her muss es eine Schuldenlösung auch für die Kommunen geben. Und wir werden sehen, was die 19er Gruppe dazu verhandelt. Auch in der Industriegruppe beziehungsweise Wirtschaft und Industrie waren noch ein paar spannende Sachen, die Energiewirtschaft betreffen. Lustigerweise würde ich sagen, dass zumindest in den Punkten, die ich mir dort angeschaut habe, da die meiste Einigkeit herrscht. Also da ist wenig blau-rot, sondern sehr viel schwarz. Und ja, also auf jeden Fall mal eine sehr gute Nachricht, die auch in der Branche lang gefordert wurde. Es wird eine Verlängerung der Klimaschutzverträge geben. Das ist ja das Förderprogramm, das der Industrie helfen soll, die grüne Transformation zu stemmen. Auch was vor allem die On- und Offshore-Branche im Windkraftbereich freuen dürfte. Es wird Hafeninfrastrukturinvestitionen geben. Das wurde ja zuletzt doch auch stark gefordert, auch im Bundesrat eine Initiative eingebracht, weil das eben ja das Drehkreuz ist, um auch halt Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen zu transportieren, zu installieren. Ist also nicht nur wichtig für die Schifffahrt. Was auch in dieser Gruppe verhandelt wurde, die ja zumindest unionsgeführt von Jens Spahn ist, das Verbrenner aus, ob das rückgängig gemacht werden soll und auch die E-Auto-Förderung. Und das sind zwei der Knackpunkte, die da noch offen sind. Also ja, die E-Auto-Förderung steht in eckigen Klammern, auch wie hoch diese ausfallen soll. Ich meine, seit Ende 23 gibt's die ja nicht mehr. Man überlegt, ob man sie doch wieder einführt, um den Elektromobilitätshochlauf endlich in Schwung zu bekommen. Aber genau ist man sich hier eben nicht einig. Und genauso ist es eben mit dem Verbrenner aus, ob man das rückgängig machen soll oder nicht. Ja, auch damit werden sich jetzt dann die Parteispitzen weiter befassen in den nächsten Wochen. Und ja, dann werden wir weitersehen. Aber ja, wie Herr Lindemann zu Beginn der Woche auch zur Presse gesagt hat, sie lassen sich nicht unter Druck setzen. Die Frage ist, wenn sich doch die Koalitionäre in Spee damit einig sind, sich nicht unter Druck setzen zu lassen wollen, wer setzt die dann eigentlich unter Druck? Darauf wusste er leider keine Antwort, aber es ist ja nicht mehr ganz so sicher, dass wir jetzt dann noch vor Ostern eine Regierung haben. Aber zumindest ich persönlich warte auch gerne etwas länger, wenn dann hinten raus doch ein fundierter Koalitionsvertrag steht, der Verlässlichkeit für die Branche bietet.
Natürlich hat sich die Öffentlichkeit jetzt auf die Punkte natürlich auch gestürzt, die eben nicht einig sind. Das ist, glaube ich, auch irgendwie auch nachvollziehbar. Teilweise ist es eben auch Taktik, dass man den einen oder anderen Punkt eben auch nicht geeint dann an die große Verhandlungsgruppe dann weitergibt, um einfach Spielmasse zu haben. Ja, das wird uns jetzt auf jeden Fall beschäftigen. Verschwiegenheit hatten sich die Parteien ja eigentlich auferlegt. Das hat eben während der Verhandlungen in den Arbeitsgruppen ganz gut funktioniert. Danach war eben nichts mehr los. Sonst hätten wir heute auch nicht so viel zu diskutieren über die einzelnen Themen. Gas, wir waren ja auch noch unterwegs. Wir haben relativ viele Stimmen eingeholt. Ja, was waren die Themen, die uns da groß begegnet sind? Ich glaube, ein Thema hatten wir gerade eben schon. Wie geht es eigentlich weiter mit der Stromnachfrage in Deutschland und welche Konsequenzen können wir daraus ziehen? Mir ist das Thema CCS an verschiedenen Stellen begegnet, wo die Kraftwerksbetreiber jetzt sagen, ja, wenn diese Option auf dem Tisch liegt, dann müssen wir uns damit auch beschäftigen und wir erwägen das als Option, wobei man da natürlich auch deutlich die Nachteile im Blick haben muss. CCS ist nicht in der Lage, 100% der Emissionen abzuschöpfen. Das würde dazu führen, dass Erdgas weiterhin gefördert und transportiert wird. Auch da gibt es hohe Methanemissionen, die sehr klimaschädlich sind. Wir würden auch gegebenenfalls über zwei zusätzliche neue Infrastrukturen in Deutschland reden, weil einerseits soll ja das Wasserstoffkernnetz entstehen, wenn die Kraftwerke aber jetzt sagen, oh, wir gehen doch lieber auf CCS, wir wollen nicht, dass Wasserstoff zu uns transportiert wird, wir wollen CO2 wegtransportieren, braucht es auch nochmal eine Leitungsinfrastruktur. Also eigentlich auch viele Nachteile. Allerdings beim Thema Bezahlbarkeit sagen die Kraftwerksbetreiber natürlich auch, also eigentlich ist die CCS-Technologie an sich keine teure Sache. Es ist dann eher die Frage, welche Kosten verursacht der Transport, welche Ursachen verkostet die Speicherung? Das sind da so die offenen Fragen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, du hast es angesprochen, was wir an Infrastruktur bräuchten, wenn wir das so technologieoffen gestalten, dann bräuchten wir eben auch parallele Infrastrukturen für den Wasserstoff. Stichwort Kernnetz für das CO2, was dann weggeschafft und beispielsweise in Dänemark oder sonst wo verpresst werden soll. Das sind natürlich riesige Investitionen, die dahinter stecken. Bezahlbarkeit zieht sich eigentlich so durch die Diskussion auch auf den Veranstaltungen, in denen wir waren. Ich war unter anderem bei einem Vortrag von Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur in Berlin. Da ging es um ein anderes Thema, Stichwort Bezahlbarkeit, und zwar um die Gasspeicher. Die sind momentan sehr entleert. Das ist jetzt erstmal nach einem normalen Winter nichts Ungewöhnliches. Dieser Winter war eben durchschnittlich und nicht so warm wie der vorhergehende. Also erstmal kein Problem. Was aber wohl ein Problem ist, dass es sich gerade nicht wirklich befüllt oder nur sehr schleppend. Wir haben einen Füllstand von 29%, und es geht nicht voran. Und da haben wir ja eigentlich Vorgaben, dass es passieren soll. Jetzt ist die Frage, was steckt dahinter und wieso wird nicht befüllt? Klaus Müller, BNetzA-Chef, geht davon aus, dass Spekulation dahinter stecken könnte. Also wortwörtlich sagte er, dass unsere Gasspeicher-Füllstandsvorgaben, die aus der Krisensituation heraus entstanden sind, eine Versuchung sind, diese nicht zu erfüllen und abzuwarten, ob dann der marktgebietsverantwortliche THE, Bundesregierung bzw. Finanzminister einspringen. Also THE müsste halt das Befüllungsinstrument einsetzen, um die gesetzlichen vorgeschriebenen Füllstandsvorgaben von 90% bis zum November 2025 zu erreichen. Und diese Kosten für diese Notfallmaßnahme, die müssten dann die Gaskunden über die Gasspeicherumlage zahlen. Deswegen gibt es jetzt schon länger Kritik an den EU-Füllstandsvorgaben und auch Forderungen nach einer Flexibilisierung oder Absenkung dieser 90%. Eben weil es die Vermutung gibt, dass Händler auf eine hohe Sommernachfrage spekulieren. Und das ist dann womöglich der Grund auch dafür, dass wir jetzt diesen negativen Spread zwischen Winter 25 und Sommer 25 haben. Müller sagt, also ich bin nicht sicher, ob das eine kluge Wette ist. Er deutet an, dass da demnächst was kommt aus dem Bundeswirtschaftsministerium, was im Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen soll. Da kann man jetzt spekulieren, was das sein kann, ob es dann tatsächlich eine Flexibilisierung der Füllstandsvorgaben ist. Die müssten natürlich dann mit der EU abgestimmt werden. Es gibt auch ein sogenanntes strategisches Befüllungsinstrument der THE, was zum Einsatz kommen könnte eventuell, das wissen wir noch nicht. Was da kommt, aber Müller weist eben auch darauf hin, dass in den Papieren zu den Koalitionsverhandlungen eben geplant ist, die Gasspeicherumlage abzuschaffen. Die ist, glaube ich, gerade bei 0,3 Cent pro Kilowattstunde. Und dass andere geeignete Instrumente eben zum Einsatz kommen sollen. Also das ist relativ spannend, da kommt was, wir werden am Ball bleiben. Ansonsten Stichwort Neustart der Energiewende, da ist Müller auch drauf eingegangen und er hat darauf hingewiesen, dass die Bundesnetzagentur einen neuen Szenario-Rahmen vorlegen wird mit möglichen Auswirkungen auf den Netzentwicklungsplan und letztes Endes auch auf den Bundesbedarfsplan, also Stichwort Netzausbau. Und er sagt, vorgesehen seien auch vorsichtige bzw. konservative Szenarien im Hinblick auf die von dir eingangs auch erwähnte Entwicklung von Elektromobilität und Wärmepumpen. Also Müller spielt damit auch auf den wachsenden Zweifel über die Entwicklung des Strombedarfs an und zieht da so seine Schlüsse für den Bedarf an Netzausbau und darauf will die Bundesnetzagentur wohl auch eingehen. Ich würde sagen, da stehen so einige Zeichen inzwischen tatsächlich auf einen Neustart bei der Energiewende. Mhm.
Neustart oder nicht, wir werden es weiterhin verfolgen. Was man auf jeden Fall sagen kann, man hat ja mal in den Maschinenraum reingeguckt und wir haben jetzt eben bei der Analyse der Papiere gesehen, dass es an der einen oder anderen Stelle noch stottert. Der Motor läuft vielleicht noch nicht so ganz rund. Ganz interessant, Carsten Linnemann, der am Montag über die bisherigen Koalitionsgespräche gesprochen hat, der hat so einen Vergleich gezogen zur WM 2014, bei der ist am Ende Deutschland als Weltmeister hervorgegangen, aber er hat, ich glaube, ein Achtelfinalspiel als Vergleich rangezogen, Deutschland-Algerien, da war es ziemlich knapp, es ging, glaube ich, in die Verlängerung und Deutschland stand eigentlich auch mehrfach kurz vor dem Aus. Ich war mir nicht ganz sicher, ob der Vergleich so geschickt war, weil diejenigen, die sich an dieses Spiel erinnern können, wissen, dass es da wirklich spitz auf Knopf stand. So steht es hoffentlich um Schwarz-Rot nicht. Ja, aber wir werden es jetzt sehen. Ihr habt es ja auch beide gesagt. Viele, viele, viele Stellen sind eben auch schon schwarz. Natürlich stürzen sich die Medien, die Expertinnen und Experten, die Öffentlichkeit auf die Themen, wo die Texte jetzt noch bunt sind und alles, was bunt ist, ist noch nicht geeint. Da wird also jetzt in den nächsten Wochen weiter darüber verhandelt. Aber dafür sind letztendlich ja Koalitionsverhandlungen auch da. Ja, und wir sind mal gespannt, was am Ende rauskommt. Wahrscheinlich werden wir hier in der nächsten Woche schon wieder drüber sprechen, bin ich mir ziemlich sicher. Bis dahin wünschen wir ein schönes Wochenende, guten Start in die kommende Woche. Vielen lieben Dank, Lisa. Vielen Dank, Carsten, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns in kommenden Woche wieder. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.